Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, hier ist Radio DARC, das spannende Technikmagazin des deutschen Amateur-Radioclubs. Heute können wir Sie zur 509. Sendung begrüßen. Ich bin Cody Farrin und werde Sie durch das Programm führen. Die Liste der ungelösten Rätsel in der Astronomie ist lang, hier gibt es noch vieles im Universum zu erkunden. Die meisten Neuentdeckungen gehen heute auf das Konto von radioastronomischen Beobachtungen, also solchen im Funkbereich. Wir stellen Ihnen heute äußerst mysteriöse Radiosignale aus den Tiefen des Alls vor, sogenannte Fast Radio Bursts. Aber bevor wir uns ins Weltall aufmachen, bleiben wir erstmal hier unten auf der Erde. Und zwar speziell auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Diese wird nun zum Start besungen von den Classics. Die sind ein typischer Vertreter des sogenannten Parling Steels. Das war eine Reihe niederländischer Bands aus den 70er Jahren.
Yucatan is where it all began. In Yucatan,
in Yucatan,
in Yucatan,
Yucatan,
beneath the burning sun, we had a lot of fun. In Yucatan.
Baby, let me stay.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Derzeit massive Überreichweiten auf UKW. Aufruf zur Teilnahme an der FOSDEM 2025. Harmonisierung des 40-Meter-Bandes in der Region kommt voran. Und Firak wird 60 Jahre alt. Diese Tage im Herbst sind meist grau in grau. Hochnebel bestimmt seit Wochen unser Wetter und lässt vor allem im Flachland der Sonne kaum eine Chance. Das triste Wetter, das viele Menschen in Deutschland depressiv und betrübt macht, beschert aber den Funkamateuren geradezu ein Fest der guten Laune. Vor allem auf den UKW-Bändern wie 2 Meter, 70 Zentimeter und darüber treten durch den vielen Nebel derzeit häufig troposphärische Überreichweiten auf. Entfernte Relais, die für gewöhnlich nicht zu arbeiten sind, kommen plötzlich für einige Stunden in Funkreichweite. Auf den UKW-Relais selbst treffen sich mitunter plötzlich Funkamateure aus dem nahen Ausland, aber auch auf Direktfrequenzen gelingen mit der Sendeleistung aus Mobiltransceivern plötzlich Verbindungen über größere Entfernungen, teilweise bis zu 1500 Kilometer. Versuche im SSB-Bereich sollten ebenfalls nicht vernachlässigt werden. Verursacht werden diese Superbedingungen auf UKW durch Inversionswetterlagen. Dabei stehen die Temperaturen sozusagen Kopf, milde Berge, frostige Täler. Weitere Informationen zum Thema troposphärische Überreichweiten sind auch in der Wikipedia zusammengefasst. In diesem Sinne, beobachten Sie doch einmal die UKW-Bänder und rufen CQ. Es geht fantastisch in diesen Tagen. Am 1. und 2. Februar 2025 findet in Brüssel wieder die FOSDEM statt, ein großes europäisches Treffen von Open-Source-Entwicklern. Im Radio Dev Room können Entwickler erneut ihre funkbezogenen Projekte vorstellen. Empfohlene Themen könnten zum Beispiel sein SDR-Frameworks und die Tools, die sie nützlich machen. Neue SDR-basierte Entwicklungen in den Amateurfunkmodi. Mobilfunk-Telekommunikationssoftware. Software-Tools für Funkamateure. Freie, offene Radio-Hardware, Forschung zur drahtlosen Sicherheit. Unterhaltsame drahtlose Hacks. SDR und Amateurfunk in der Massen- und Hochschulbildung. Satelliten, Raumfahrzeug und interplanetare Kommunikation sowie Radioastronomie, Ausbreitungsüberwachungssysteme und alles, was irgendwie mit Radiowellen zu tun hat. Interessenten können bis zum 1. Dezember Vorschläge für ihre Themen einreichen. Die Bekanntgabe der ausgewählten Vorträge erfolgt am 15. Dezember. Vorträge können über das Internet eingereicht werden. Achten Sie darauf, den Track Radio auszuwählen. Für die Dauer der Präsentation planen Sie etwa 45 Minuten plus 15 Minuten für Fragen und Antworten ein. Ein Vorschlag zur Harmonisierung der Nutzung des 40 Meter Amateurfunkbandes in der IARU Region 3 wird von den Mitgliedern auf der nächsten Konferenz aufgegriffen. Dies ist mit der Hoffnung verbunden, dass es zu einer noch umfassenderen Harmonisierung auch mit den IARU Regionen 1 und 2 führen wird. Der Vorschlag der IARU ist im Internet veröffentlicht und das Ergebnis einer kürzlich vorgenommenen Konsultation des Wireless Institute of Australia mit dem Ziel, Bandpläne für verschiedene Betriebsarten zu finden, die letztlich die Grundlage für ein globales Abkommen bilden könnten. Zur IARU Region 3 gehören Asien und Ozeanien. Der Ausschuss stellte in seinem Bericht fest, dass eine seiner größten Herausforderungen darin bestand, eine gerechte Verteilung der Frequenznutzung auf der Grundlage von Aktivität und Nachfrage innerhalb der verschiedenen Betriebsmodi zu finden. In dem Vorschlag wird festgestellt, dass bisher nur sehr wenige Frequenzen für die digitalen Betriebsmodi reserviert sind und es wird die mögliche Nutzung der Kanalisierung der Frequenzbänder für digitale Übertragungen erörtert. Um die Herausforderungen der Zuweisung von Frequenzen für SSB und Morse-Telegrafie zu bewältigen, untersuchte der Ausschuss unter anderem die im Clublog registrierten Aktivitäten von Funkamateuren weltweit. Der Ausschuss bekräftigte die Notwendigkeit, bestimmte seit langem geltende Regeln beizubehalten. Dazu zählt der Telegrafiebereich am Bandanfang und SSB-Betrieb am oberen Ende. Datenmodi sollen im Grenzbereich zwischen beiden Bereichen genutzt werden. In dem Vorschlag werden außerdem Vorkehrungen für den Notfunkverkehr gefordert, um die Möglichkeit von Störungen durch andere Amateuraktivitäten zu begrenzen. Die Internationale Vereinigung der Eisenbahnfunkamateure oder abgekürzt FIRAG wird in Kürze 60 Jahre alt. Aus diesem Anlass aktivieren einige Mitgliedsländer Sonderrufzeichen. In Deutschland ist das Sonderrufzeichen Delta Bravo 6-0 Foxtrot India Romeo von der Bundesnetzagentur vom 1. November bis zum 31. Dezember 2024 zugeteilt worden. Dieses wird in den Mittwoch-FIRAG- und EFA-Runden aktiviert. Folgende weitere Sonderrufzeichen von anderen FIRAG-Mitgliedsländern werden ebenfalls aktiviert. Oscar Oscar 6-0 Foxtrot India Romeo aus Belgien vom 1. November bis Jahresende und Oscar Echo 6-0 Foxtrot India Romeo aus Österreich vom 9. November ebenfalls bis Jahresende. Hintergrund der Gründung der FIRAG. Eine erste internationale Zusammenkunft von 6 schweizerischen und 8 französischen Eisenbahnfunkamateuren fand 1960 in Genf statt. Weitere Treffen folgten. Die offizielle Tagung des 4. internationalen Treffens der Eisenbahnfunkamateure wurde vom 19. bis 20. September 1964 in Hamburg organisiert. Zu diesem Treffen reisten insgesamt 183 Teilnehmer aus 7 Ländern an. Hier wurde die Gründung einer internationalen Vereinigung der Eisenbahnfunkamateure unter dem Namen FIRAG beantragt. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Das 4. internationale Treffen in Hamburg war somit die Geburtsstunde der Organisation. Das vorrangige Ziel der Amateurfunkvereinigung ist sehr kurz und prägnant mit Freundschaft ohne Grenzen beschrieben. Darüber berichtet Klaus Herzog, Delta Lima 3, Delta Zulu Romeo. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Wie wir sehen, gibt es für diejenigen Funkamateure, die bei Eisenbahnen angestellt sind, eine eigene Organisation. Und es gibt auch diverse Country-Songs, die sich mit dem Thema Eisenbahnen beschäftigen. Ein sehr berühmter Zug in den USA war der Orange Blossom Special. Das war ein Luxusreisezug der Seaboard Line Railroad, der 1921 seinen fahrplanmäßigen Betrieb aufnahm und New York City über Philadelphia, Washington, Richmond, Savannah und Jacksonville bis Miami in Florida verkehrte. Ein Loblied auf den Orange Blossom Special Superzug kommt nun von den Cashbacks.
Look yonder coming, coming down that railroad track. Hey, look yonder coming, coming down that railroad track. It's the Orange Blossom Special, bringing my baby back.
She's the fastest train on the line.
out of traffic. She's the fastest train on the line. It's that orange blossom special rolling down the Seaboard line.
Seit 60 Jahren gibt es nun die Electronica, die weltweit größte Messe für elektronische Bauelemente und Komponenten. Alle zwei Jahre findet sie jetzt auf dem Messegelände in München-Riem statt, in mittlerweile allen 18 Messerhallen, und das nächste Mal ist es bereits am 12. November von 9 Uhr bis zum 15. November um 15 Uhr. Ist jeweils täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, außer eben am letzten Tag, da ist eher Schluss. Aber ein Tag, auch von 9 bis 18 Uhr, reicht kaum, um sich da alles anzusehen. Der Eintritt ist nicht billig, außer man findet einen Sponsor, der einen auf die Messe einlädt. Man sollte sich also gut überlegen, welche Bereiche einen eigentlich interessieren, beispielsweise Halbleiter, Messen und Prüfen oder der Bereich Wireless, das ist aber ausschließlich industrielle Funktechnik. Man kann sich dann die interessantesten Aussteller vorab aus dem Online-Ausstellerverzeichnis notieren. Es gibt auch eine App, wenn man das mit dem Smartphone macht. Man muss allerdings aufpassen, die braucht so einiges an Strom. Nicht, dass das Smartphone dann den Tag gar nicht durchhält. Konrad Elektronik ist auch auf der Electronica vertreten, allerdings richtet sich die Messe und damit auch Konrad Elektronik nicht an Endverbraucher und es wird von der Gastronomie abgesehen dort auch nichts vor Ort verkauft. Aber man kann sich eben über den neuesten Stand der Technik informieren. Die Institute der Fraunhofer Gesellschaft zeigen beispielsweise einen Spektrometer-Chip, der kann Licht von 400 bis 1000 Nanometer analysieren. Das heißt, da ist der optische Sensor und die Spektralanalyse gleich auf einem Chip. Fraunhofer zeigt auch Bildschirme, die nicht besonders groß, sondern besonders klein sind, teils nur wenige Millimeter. Die kann man dann beispielsweise in so Videobrillen einbauen. Und die können dank neuer Schnittstellenbausteine nun auch mit den gängigen Videostandards zusammenarbeiten. Doch auch in der Fertigungstechnik forscht Fraunhofer, beispielsweise bei Chiplets, wo es darum geht, unterschiedliche Chips in einem gemeinsamen Gehäuse zu verschalten. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recording.
SM Radio Dessau feiert seinen 8. Geburtstag und ihr seid eingeladen. Schaltet ein am 24. November 2024 die Kurzwelle auf 6095 kHz. SM Radio Dessau sendet mit 100 Kilowatt über den Sender Nauen von 12 bis 14 Uhr nach Weltzeit. Euch erwartet ein buntes Überraschungsprogramm sowie zahlreiche Interviews. Also schaltet ein am 24. November von 12 bis 14 Uhr nach Weltzeit auf 6095 kHz. Alles nochmal nachzulesen unter www.smradio-dessau.de. You would listen to the music on the AM radio.
Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Die Liste der ungelösten Rätsel in der Astronomie ist lang. Von den Atmosphären ferner Planeten bis hin zum Innern von schwarzen Löchern gibt es noch vieles im Universum zu erkunden. Die meisten Neuentdeckungen gehen heute auf das Konto von radioastronomischen Beobachtungen, also solchen im Funkbereich. Es sei an den bekannten Astrophysiker und Funkamateur Joe Taylor, Rufzeichen Kilo 1 Julia Tango, erinnert, der mit Messungen über Pulsare sogar den Nobelpreis für Physik bekam. Er ist auch Autor der weltbekannten WSJT-Amateurfunksoftware zur digitalen Signalübertragung. Vor gut 17 Jahren stießen Forscher auf ein weiteres, bislang ungeklärtes Phänomen, kurze Ausbrüche von Radiostrahlung, die sich mit Teleskopschüsseln immer wieder aus den Tiefen des Weltraums beobachten lassen. Wie es zur Entdeckung dieser mysteriösen Radioblitze kam und was bis heute über die äußerst rätselhaften Signale bekannt ist, darüber berichten nun Denise Müller-Duhm und Jens Kube.
Bereits seit Hunderten von Jahren beobachten Astronomen den Nachthimmel mit Teleskopen. So entdeckten sie etwa die Planeten unseres Sonnensystems, aber auch ferne Sternhaufen in unserer kosmischen Nachbarschaft. Anfangs waren diese Beobachtungen allein auf sichtbares Licht beschränkt. So blieben viele Himmelsobjekte zunächst verborgen. Erst im Laufe der Zeit wurden spezielle Teleskope entwickelt, die auch die anderen Bereiche des elektromagnetischen Spektrums empfangen und messen können.
Unsere Augen sind empfindlich zum optischen Teil des elektromagnetischen Spektrums, aber das geht natürlich viel weiter. Das geht zu hohen Frequenzen bis Röntgen, Gammastrahlung und zu niedrigen Frequenzen, halt zu Mikrowellen und Radiostrahlung.
Sagt Michael Kramer, Direktor des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie in Bonn. Je höher die Frequenz der elektromagnetischen Strahlung ist, desto kleiner ist ihre Wellenlänge und desto mehr Energie transportiert sie. Bei Explosionen von massereichen Sternen wird beispielsweise besonders viel Energie in Form von Gamma- und Röntgenstrahlung freigesetzt. Die niedrigfrequente Radiostrahlung mit Wellenlängen von über einem Millimeter offenbart hingegen einen völlig anderen Blick auf das Universum.
Es gibt Radiostrahlung von Molekülwolken, die wir im Universum haben, die zum Beispiel für die Entstehung von Sternen wichtig sind. Da sehen wir Übergänge in Molekülen. Wir sehen aber auch Radiostrahlung von sehr kompakten Objekten wie sogenannten Pulsaren.
Bei Pulsaren handelt es sich um die Überreste von massereichen Sternen, sogenannte Neutronensterne, die sich schnell um ihre eigene Achse drehen und dabei wie ein Leuchtturm Strahlung aussenden. Auf der Erde ist dies als regelmäßiges Blinken häufig im Radiobereich zu erkennen. Um solche Pulsare zu erforschen, suchen Astronomen mit großen Teleskopen systematisch den gesamten Nachthimmel ab. Diese sogenannten Durchmusterungen und die anschließende Datenauswertung sind sehr aufwendig und dauern einige Jahre. Belohnt wird die Fleißarbeit mit neuen Entdeckungen, so wie im Jahr 2007, als Wissenschaftler ein ungewöhnliches Signal in den Daten eines australischen Radioteleskops aufspürten.
Tatsächlich haben sie in Richtung der Magellanischen Wolken, aber nicht direkt in den Wolken, sondern sozusagen daneben, daran vorbei, einen Puls gesehen, von dem sie ausschließen konnten, dass der aus der Nähe der Milchstraße kommt, sondern tatsächlich aus extragalaktischen Tiefen des Weltalls sozusagen. Und es war ein einzelner Puls, hatte eine Länge von ein paar Millisekunden und der Ursprung dieses Pulses ist und war nicht erklärt.
Das Signal ähnelte zwar dem kurzen Aufblitzen eines Pulsars, stammte jedoch aus viel weiterer Entfernung und wiederholte sich auch nicht. In den Folgejahren machten sich Forscher auf die Suche nach weiteren dieser rätselhaften Pulse. Sie durchforsteten die Archivdaten mehrerer Teleskope mit speziell entwickelten Computeralgorithmen und machten sich auch mit neuen Beobachtungsgeräten auf die Suche nach Radioblitzen.
Das war eine ziemlich aufregende Zeit. Jeder wollte unbedingt weitere solche Pulse finden. Es hat aber tatsächlich ungefähr 5 Jahre lang gedauert, bis man weitere Quellen dieser Art gefunden hat. Wir haben tatsächlich eine Durchmusterung des Himmels gemacht am Südhimmel mit Hilfe des Parkes-Teleskops in Australien, das auch diesen ersten Puls gesehen hatte. Und da haben wir in unseren Daten tatsächlich auf einmal 4 weitere dieser Quellen gefunden, dieser Pulse.
Die Pulse bekamen daraufhin den Namen Fast Radio Bursts, auf Deutsch schnelle Radioblitze. Und weitere Entdeckungen folgten. Mittlerweile sind mehr als 800 Radioblitze nachgewiesen. Anhand der beobachteten Signale lassen sich typische Eigenschaften ausmachen. Die Dauer eines Radioblitzes beträgt meist nur wenige Tausendstel oder sogar nur Millionstel Sekunden, viel kürzer also als der Wimpernschlag eines Menschen. Innerhalb dieser kurzen Zeit werden große Energiemengen frei, etwa so viel wie die Sonne in mehreren Stunden abstrahlt. Aus den bislang beobachteten Signalen lässt sich außerdem abschätzen, wie häufig das Phänomen im Weltall vorkommt. Statistischen Überlegungen zufolge müssten jeden Tag tausende schnelle Radioblitze auftreten.
Ungefähr alle 10 Sekunden würde man einen Radioblitz sehen, wenn man denn weiß, wo man hinschaut. Und das ist genau das Problem. Da die aus zufälligen Richtungen kommen, der Himmel sehr groß ist, man den Himmel nicht gleichzeitig abdecken kann, muss man zufälligerweise gerade in die richtige Richtung gucken.
Haben Astronomen jedoch einen Radioblitz an einer bestimmten Stelle am Himmel entdeckt, behalten sie diese Stelle weiter im Auge. Die meisten Radioblitze bleiben ein einmaliges Ereignis.
Es gibt aber eine Anzahl von ungefähr 25, 24 Fast Radio Bursts, die wir kennen, die sich manchmal wiederholen. Das heißt, er kommt aus derselben Richtung am Himmel mit denselben Eigenschaften ein Blitz Wochen später, Monate später, vielleicht auch Jahre später. Das sind wiederholende Radioblitze. Verglichen mit den über 800, die wir kennen, fragt man sich natürlich, sind alle Radioblitze irgendwann wiederholende Blitze? Und wir haben halt nur nicht richtig genug hingeschaut zum richtigen Zeitpunkt. Oder gibt es da tatsächlich 2 Klassen von Radioblitzen?
Aktuell wird vermutet, dass es tatsächlich 2 Klassen gibt. Einzelblitze und solche, die sich wiederholen. Die Erforschung der Wiederholer gestaltet sich etwas einfacher, denn die Signale liefern einen Anhaltspunkt, wo man hinschauen muss und erlauben, mehrere Teleskope gleichzeitig auf diese Stelle zu richten. Durch die unterschiedlichen Blickrichtungen der Teleskope, die sich an weit voneinander entfernten Orten auf der Erde befinden, lässt sich genauer bestimmen, aus welcher Richtung am Himmel ein Radioblitz zu uns kommt.
Wenn Sie ein zweites Teleskop haben oder mehrere zusammenschalten, die gleichzeitig in dieselbe Richtung schauen, dann können Sie aus dem Vergleich der Bilder rausbekommen, wo die Quelle ist.
Um die Entfernung der Quelle herauszufinden, nutzen Forscher ein physikalisches Phänomen, das auftritt, wenn die Radiostrahlung mit der Materie im Weltall, dem sogenannten intergalaktischen Medium, interagiert. Denn auf ihrem Weg zur Erde durchquert die Radiostrahlung nicht nur leeren Raum, sondern trifft beispielsweise auch auf große Gaswolken. Insbesondere darin enthaltene Elektronen bremsen die Radiostrahlung ab. Wie stark die Strahlung abgebremst wird, hängt von ihrer Frequenz ab. Man spricht von Dispersion. Das führt dazu, dass die verschiedenen Frequenzen, die in dem Radiosignal enthalten sind, zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten auf der Erde ankommen. Anteile bei höheren Frequenzen erreichen ein Teleskop eher als solche bei niedrigeren Frequenzen. Aus diesem Zeitunterschied lässt sich dann die Strecke, die der Radiopuls zurückgelegt hat, berechnen. Je größer dieser Unterschied ist, desto weiter weg ist demnach die Quelle des Radiosignals.
Schon bei dem ersten Radiopuls, den da meine Kollegen gefunden haben, war klar, dass die Dispersion so groß ist, dass man sie halt mit den Anzahl der Elektronen in der Milchstraße nicht erklären konnte. Das war der Grund, warum unsere Kollegen damals geschlussfolgert haben, dass die Quelle eben außerhalb der Milchstraße sein muss, weil sie nicht genügend Elektronen haben, um die Dispersion zu erklären.
Tatsächlich stammen die meisten schnellen Radioblitze aus Hunderttausenden bis Milliarden Lichtjahren Entfernung, also aus weit entfernten Galaxien. Doch welche Prozesse dort die Radiopulse erzeugen, ist nach wie vor nicht eindeutig geklärt.
Am Anfang hatten wir fast mehr Modelle als Radioblitze von verdampfenden schwarzen Löchern, die beim letzten Atemzug sozusagen noch einen Radioblitz machen, bis zu superschweren Neutronensternen, die sich verlangsamen in der Rotation und dann zum schwarzen Loch kollabieren und dabei einen Radioblitz abgeben, bis zu ganz exotischen Sachen wie weiße Löcher, vibrierende kosmische Strings. Also alles Mögliche, was Leute sich überhaupt noch vorstellen konnten, wurden da zur Hilfe gezogen. Das Modell, das vielleicht momentan am meisten Glaubwürdigkeit hat, ist tatsächlich das eines sogenannten Magnetars.
Ein Magnetar ist ein Pulsar mit einem extrem starken Magnetfeld. Astronomen vermuten, dass es auf der Oberfläche eines Magnetars zu Strahlungsausbrüchen kommt. Kurzzeitige Explosionen also, bei denen geladene Teilchen in den starken Magnetfeldern auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt werden und dabei Strahlung aussenden. Röntgen- und Gammastrahlung, aber möglicherweise auch Radiopulse. Da solche Strahlungsausbrüche auf einem Magnetar nicht nur einmal, sondern auch mehrfach auftreten können, würde diese Theorie auch erklären, warum sich manche Radioblitze wiederholen. Im Jahr 2020 machten Astronomen schließlich eine wichtige Entdeckung. Sie fanden den ersten Radioblitz, der aus unserer Galaxie, der Milchstraße, stammt und dessen Quelle sich eindeutig identifizieren ließ.
Hier hat man einen einzelnen Puls gesehen, der von einem Magnetar in der Milchstraße erzeugt wurde. Die Eigenschaften des Blitzes waren sowohl mit den Radioblitzen vergleichbar wie mit denen der anderen galaktischen Magnetare. Aber das ist auch der einzige Magnetar, von dem man sowas bis jetzt gesehen hat. Also auch da gibt es viele Fragen im Detail, die noch geklärt werden müssen. Aber sagen wir so, das Bild verdichtet sich so ein bisschen, dass zumindest ein Teil der Radioblitze mit Magnetaren zu identifizieren sind.
Es gibt allerdings auch Radioblitze, die nicht zu dem Bild der Magnetare passen, etwa weil ihre Energie oder Frequenz von den erwarteten Werten abweicht. Welche Erklärungen sind dort plausibel? Und wie lassen sich die zwei unterschiedlichen Klassen der beobachteten Radioblitze deuten? Um diesen Fragen nachzugehen, suchen Forscher nach weiteren Radioblitzen und prüfen, ob diese sich auch in anderen Frequenzbereichen beobachten lassen. Das kann beispielsweise gelingen, wenn ein Signal von einem Radioteleskop in Echtzeit beobachtet und sofort als Radioblitz erkannt wird. Denn dann können andere Teleskope auf die gleiche Stelle am Himmel gerichtet werden und die Nachwirkungen des Blitzes etwa im optischen oder im Röntgenbereich aufzeichnen.
Das hat dann Bedeutung, wie man halt diese Quellen zum Beispiel interpretieren kann. Würde es zum Beispiel eine Explosion sein, die so einen solchen Blitz hervorruft, dann würde man eigentlich erwarten, dass man die Nachwirkung dieser Explosion auch noch in anderen Bereichen des Spektrums sieht. Tun wir aber nicht. Und so kann man dann versuchen, die verschiedenen Informationen, die man hat, zusammenzusetzen, um damit auf den tatsächlichen Ursprung dieser Quellen zu schließen.
Während viele Astronomen noch über die Ursachen der schnellen Radioblitze rätseln, nutzen andere diese bereits als astrophysikalisches Werkzeug. Denn ist die Entfernung der Quelle eines Radioblitzes bereits durch andere Methoden bekannt, etwa weil der Blitz eindeutig aus einer bestimmten Galaxie stammt, so lässt sich das Dispersionsmaß nutzen, um die durchquerte Materie, also das intergalaktische Medium, genauer zu untersuchen.
Zum Beispiel kann man dann schauen, wie viel Masse ist denn tatsächlich dann im intergalaktischen Medium? Sie können das dann vergleichen mit den Vorhersagen der Urknalltheorien, wie viel Wasserstoff zum Beispiel entstanden ist, was im intergalaktischen Medium vorhanden ist. Das Schöne ist, dass man gar nicht wissen muss, wie die Strahlung unbedingt erzeugt wird, um sie tatsächlich als Werkzeug zu verwenden.
Auf diese Art und Weise liefern die rätselhaften Radiopulse eine neue Methode, um theoretische Modelle zur Entstehung und Entwicklung des Universums zu testen. Weniger als 2 Jahrzehnte nach ihrer ersten Entdeckung zählen die schnellen Radioblitze nun also bereits zum astrophysikalischen Inventar. Neue Teleskope, wie etwa der geplante Square Kilometer Array, ein internationaler Zusammenschluss von Radioteleskopen, dürften indessen weitere Anhaltspunkte zum Ursprung der schnellen Radioblitze liefern.
Die neuen Teleskope werden noch viel größere Bereiche im Himmel gleichzeitig absuchen können. Wir werden viel schneller unsere Daten durch künstliche Intelligenz untersuchen. Das sind alles Fortschritte, die uns in den nächsten Jahren, glaube ich, noch sehr viel Freude bei der Suche und der Analyse von schnellen Radioblitzen bereiten werden. D-A-R-C Radio, your favorite station. Thank you.
I'm hallucinating warmth in the memories of years long gone. And I'm looking here, I'm looking there. I looked almost everywhere. But there is a mist before me I can see. I'm sitting at a bar, I'm talking to a man who said he knew almost everything that there is to know. I said, mister, why are you here? Why you sitting at this bar? When the people out there searching for a star, when the people they're out there searching for a star. It was a cold and lonely month in a lonelier city. I'm hallucinating, loving the hearts of the lonely, materialistic people. Oh, November 74, that's a long time ago. And I was doing well materially. Can't see. And I'm still sitting at this bar, but now I'm talking to a star. It says, you know, my old friend, I'm not from afar. Said, mister, why are you here? Why are you sitting at this bar? When the people of the air searching for a star, and the people of the air searching for a star. I said, mister, why are you here? Why are you sitting at this bar? When the people of the air are searching for a star. When the people, they are there searching for a star. Searching for a star. Searching for a star. Searching for a star.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Dass Gewitter eine erhebliche Störstrahlung erzeugen, ist ja bekannt. Erstmal im sichtbaren Bereich, es blitzt, im akustischen Bereich, es donnert. Ja, und dass sie den Rundfunk stören, das wissen wir auch. Also Radiowellen werden auch jede Menge erzeugt. Doch auch harte Gammastrahlung entsteht in Gewitterwolken, das ist weit weniger bekannt. Man denkt ja eigentlich, die kommt höchstens aus dem Weltraum oder aus Atomkraftwerken. Und das sogar auf dreierlei Art. Zwei davon waren schon länger bekannt. Es gibt einerseits so eine Art Hintergrundglühen. Also in Gewitterwolken ist einfach eine gewisse Gammastrahlung bereits kontinuierlich vorhanden. Und dann als Blitze, also bei einer Blitzentladung wird auch Gammastrahlung frei. Doch es gibt auch noch eine Art Brodeln, das also sozusagen dazwischen liegt. Das ist nicht so impulsartig wie die Blitze, aber es ist auch nicht kontinuierlich. Das haben Forscher von der Universität Bergen nun in einem Fachbeitrag in Science bekannt gegeben. Sie haben das beim Überfliegen von Gewittern in Mittelamerika und der Karibik entdeckt. Diese Flüge wurden mit einem umgebauten und mit mehreren Gamma-Detektoren ausgerüsteten Spionageflugzeug durchgeführt, das in 20 Kilometer Höhe und damit auch über der Gewitterwolke fliegen kann. Dabei stellte sich heraus, dass diese tropischen Gewitter über Flächen von mehr als 9000 Quadratkilometern stundenlang Gammastrahlen emittieren. Die bisherigen Phänomene werden entweder eben den Blitzentladungen zugeschrieben oder der Rekombination von im Gewitter entstandenen Antimaterieteilchen. Für die neue Brodelstrahlung gibt es jetzt noch keine Erklärung. Dazu ist die Entdeckung zu neu. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Fahren Sie gerne Fahrrad? Oder sind Sie ein Hobbysportler oder gar ein Fahrradprofi, der auf sportlichen Mega-Events wie der Tour de France zu Hause ist? Wenn Sie sich fragen, ob wir nun in die Sportschau abgedriftet sind, statt Ihnen wie gewohnt technische Infos zu präsentieren, kann ich definitiv sagen, nein, das ist durchaus ernst gemeint. Im Fahrradsport ist neuerdings auch die Funktechnik zu Hause. Um einen Gang zu wechseln, senden moderne Gangschaltungen heutzutage einen Funkbefehl vom Lenker an die Schaltung am Hinterrad. So geschieht das beispielsweise in einem Produkt des Weltmarktführers Shimano. Die japanische Spezialfirma ist der anerkannte Spitzenstandard für mechanische Schaltungen von Fahrrädern, vor allem Radprofis schätzen sie. Shimano hat eine sogenannte Wireless-Gangschaltung mit der Typenbezeichnung DI2 im Programm. Bei diesem wird durch einen Dreh am Steuerhorn ein Funkbefehl generiert, der dann per Bluetooth an das eigentliche mechanische Stellwerk übertragen wird. Das hat den Vorteil, dass der Gangwechsel sehr schnell vonstatten geht und auch entfällt der bisher erforderliche Bodenzug, der den Schaltbefehl überträgt. Das spart Gewicht. Aber Sie können sich sicher denken, immer wenn etwas per Funk übertragen wird, dann sind natürlich auch Manipulateure nicht weit. Bei einem Radrennen in den USA ist es Hackern gelungen, eben jene Funkbefehle für die Gangschaltung abzufangen und zu manipulieren. Das Ergebnis? Ein Konkurrent des führenden Fahrers bekam von einem Komplizen ein manipuliertes Funksignal, woraufhin die Gangschaltung seines Drahtesels in einen falschen, höheren Gang wechselte. Daraufhin verlor er die Position und fiel einige hundert Meter zurück, was ihm jede Chance auf den Sieg zunichte machte. Doping war also gestern. Heute wird im Leistungssport lieber gehackt. Und man muss klar sagen, dass solche Zeitgenossen mittlerweile hier ein neues Betätigungsfeld gefunden haben, im Sport. Die ganze Sache mit dem falschen Gang kam dann doch einigen Profisportlern komisch vor und es gab zu viele Ungereimtheiten. So wurde eine Gruppe von Sicherheitsforschern der University of San Diego in Kalifornien beauftragt, die Sache mal näher zu untersuchen. Und siehe da, ihnen ist es gelungen, die Manipulation der drahtlosen Gangschaltung nachzuvollziehen. Darüber berichtet ein Artikel auf Heise Online vom 15.08.24. Und das geht so. Mit einem geeigneten UKW-Empfänger werden die Bluetooth-Signale aufgezeichnet, welche das Steuergerät der Schaltung beim Gangwechsel produziert. Bluetooth arbeitet im Bereich von 2400 bis 2480 MHz und hat eine Reichweite von einigen Metern. Hierbei kam heraus, dass das Signal völlig unverschlüsselt war. Offenbar hat hier niemand bei der Herstellerfirma damit gerechnet, dass ein per Funk übermittelter Schaltbefehl auf einem fahrenden Fahrrad Ziel eines Hackerangriffs werden könnte. Man muss also nur noch ein Fake-Signal erzeugen. Hierfür eignen sich die SDR-Plattformen wie der auch bei Funkamateuren sehr beliebte HackerRF. Das ist ein experimenteller SDR-Transceiver, der im Bereich von 100 kHz bis 6 GHz arbeitet und bis zu 100 mW Output liefert. Auch ohne Endstufe kann man damit handelsübliche Bluetooth-Geräte sozusagen übertönen und mit gefälschten Steuersignalen manipulieren. Erhältlich sind diese Geräte für jedermann zu einem Preis von 350 Euro. Mittels einer Jamming-Attacke wäre auf diese Weise auch das Unterdrücken von Schaltbefehlen einer ganzen Gruppe denkbar, sodass alle Gangschaltungen versagen. Mittlerweile hat der Hersteller Shimano von dieser Schwachstelle erfahren und mit einem Software-Update geschlossen. Ja, es ist interessant, dass mittlerweile sogar Gangschaltungen für Fahrräder Überlegungen zur IT-Sicherheit benötigen. Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht so genau wissen, in wie vielen Alltagsprodukten sich ähnliche Sicherheitslücken verbergen. Und darum habe ich auch noch einen alten Thermomix T31, ohne Bluetooth und WLAN. Und damit nicht noch eines Tages mein Thermomix mit Online-Schnittstelle gehackt wird und dann statt einer leckeren Spaghetti-Bolognese-Soße für meinen Mann nur eine fade Maispampe herauskommt, nur weil jemand, der mit den Beiträgen auf Radio DRC unzufrieden war, sich rächen wollte. Aber in 2 Wochen bin ich zu einer Thermomix-Party eingeladen. Ich frag mal nach, wie es da mit der Sicherheit ausschaut. Eva Maria, DG9 MFG.
Drei von Rindfleisch hackt man klein, tut's dann in den Hafen rein. Etwas Pfeffer, etwas Salz und dazu ein Löffel Schmalz. 3 Zitronen ohne Kern, den Geschmack, den hat man gern. Kalt die Soße vom Rehragu, schüttet man den Ganzen zu. Auch Leberkäse und Honig, Sardine mit Spinat. Gefärbte Eierschalen mit Mandelschokolad. Auch Paprika und Erdbeer, 2 Liter Leber dran. 3 von gesorten Erbsen vermischt mit Marzipan. Schweizer Pil und Sauerkraut, Zungenwurst mit Samterhauten, Naftalin und Wagenschmier, parfümiertes Briefpapier, Ananas und Karfiol, Bismarckhering oder Dol, Essig, Gurken, Fliegenleim, das kommt alles mit hinein. Und dazu noch Blutorangen und CB. Müssen obendrein noch das Aroma geben. Schnittene Nudeln, Makaroni, kalter Braten. Lüneburger Kokosnuss und Spartenmong. Ist dann alles das dabei, fehlt es noch an mancherlei Lorbeerblätter und sie backt dir Höhen den Geschmack. Gelsenbrot und Glycerin, Zwetschgenmoos und Terpentin, kann es Zucker und Forell, dürfen auch dabei nicht fehlen. Abmals Kaffee und Rollmops, Zigori und Zement. Am Messerspitz voll Streusand, gewiss nicht schaden könnt. Bananen, Aprikosen, Neps, Himbeer, Limonade. Ja und dazu ein Löffel voll Messingputzpomad. Schweizer Bill und Sauerkraut, Zungenbrust mit Samterhauten, Naphthalin und Wagenschmier, parfümiertes Briefpapier, Ananas und Karfiol, Bismarckering und Rudol, Essig, Gurken, Fliegenleim, das kommt alles mit hinein, Heu und Stroh und Hafnerleim und Bügelkohl und ein paar ganz fein geschnittene Hauschesohlen, harte Semmelbrocken eingeweicht in Teer, das ist doch nicht alles, kommt schon noch viel mehr. Hedgepetsch und Parmesan, Bauern, Sechsen, Saunerahm, Gesundheitskuchen, Petersil, Nenze, Hacken, Besenstiel, Zwiebel, Zettel, Kreosot, Ziegernstumpen und Kompott, Ziegelsteine pulverisiert, werden mit hineingerührt, drei Bühner und Fasanen, auf Fenstergitter und Gips, zwei ganze Faschingskrapfen, garniert mit Stiefelwichs, Leone, Wurst und Bleiweiß, Baguette von Wachs und Reis, Ölfarbe und Anquilotti, zwei junge weiße Mäus, Sauerkraut und Sellerie, Rettich und Fromage, Debris, Gola, Spargel und Stellin, Weichselsaft und Sahalin, Geiserdien, Geschusterpapp, Apfelmus und Salmiak, auch Brigettes und Anthrazit, Platzpatronen, Dynamit, ist dann alles drin, was sich so indiktiert. Da wird das Ganze mit einem Löffel umgerührt. Glauben Sie mir, es schmeckt doch wirklich delikat. Sehen Sie, so entsteht der russische Salat.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Ja, der Weltraum. Die Außerirdischen, die Suche nach anderen Zivilisationen, das treibt uns Menschen seit Jahrhunderten um. Heute forscht man vor allem mit den Mitteln der Funktechnik nach eventuellen Aliens, aber durchschlagenden Erfolg hatte man bisher leider noch nicht. Wesentlich irdischer geht es in der Ionosphäre unseres Planeten zu, denn dort werden die Kurzwellen reflektiert und ermöglichen so weltweite Kommunikation. Wobei auch hier werden ständig noch immer neue Phänomene entdeckt, und das ist nicht anders als in der Radioastronomie. Einen aktuellen Blick auf das Geschehen hoch über unseren Köpfen verschafft uns nun, wie immer, Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Die anhaltend hohe Sonnenaktivität bescherte uns eine große Anzahl von Flares. Fast 40 M-Flares innerhalb einer Woche, dazu noch ein X-Flare, das ist wahrlich eine Menge Stoff. Und so gab es entsprechend häufig einen Shortwave-Blackout durch den sprunghaften Anstieg der Dämpfung in der D-Region infolge der Röntgenstrahlung dieser Ausbrüche. Der solare Flux bewegte sich zwischen 240 und 270 Einheiten. Viele dieser Flares hatten einen koronalen Masseauswurf zur Folge, aber die Plasmawolken kamen nicht in Erdnähe und daher blieb das Erdmagnetfeld ausgesprochen ruhig. Das war vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Musik in der Osthälfte der uns zugewandten Sonnenseite spielte. Die im westlichen Teil befindlichen aktiven Regionen zeigten dagegen deutlich weniger Aktivität. Die meisten Plasmawolken, die die Erde erreichen, haben ihren Ursprung in diesem Bereich. Keines der Flares erzeugte dagegen ein Protonenereignis. Die bis zum letzten Wochenende noch erhöhte Dämpfung über den Polargebieten baute sich daher vollständig ab, sodass auch die polaren Pfade offen waren. Kurzwellenherz, was willst du mehr? Hohe Sonnenaktivität, ruhiges Erdmagnetfeld, funktionierende polare Pfade. Viel besser geht es nicht. In der Ionosphäre schraubte sich die höchste nutzbare Frequenz am Mittag meist bis 45 MHz hoch, zeitweise sogar bis knapp unter 50 MHz. Das reichte für F2-Ausbreitung auf dem 6-Meter-Band, etwas, das es üblicherweise nur im solaren Aktivitätsmaximum gibt. So gelangen beispielsweise Kontakte mit Stationen in Vietnam, Japan und auf den Philippinen. Und die Sonne bleibt weiter aktiv. Das X-Flare vom Mittwochnachmittag, ganz exakt war es ein X2,4, ging von einer kompakten aktiven Region aus, die gerade dabei war, um den östlichen Sonnenrand ins Blickfeld zu kommen. Ihr folgte eine weitere aktive Region, die ebenfalls bereits als sehr flareintensiv aufgefallen war. Das lässt also einen ungebrochenen Nachschub an extremer UV-Strahlung und damit einen Flux deutlich über 200 Einheiten auch für die nächsten Tage erwarten. Von den aktuell tonangebenden Regionen wird die aktivste nach diesem Wochenende damit beginnen, eine Position einzunehmen, die uns ein ungemütliches Erdmagnetfeld bescheren könnte. Das Risiko dafür und damit für zeitweise schlechtere Ausbreitungsbedingungen steigt also in der Woche immer mehr an. Das 10-Meter-Band öffnet mit oder kurz nach Sonnenaufgang und schließt 1 bis 2 Stunden nach Sonnenuntergang. Mittags kommt die FOF2, also die Grenzfrequenz für senkrechte Einstrahlung, in den Bereich von 14 MHz. Damit verschwindet die tote Zone auf dem 20-Meter-Band und es ist dort für einige Stunden Kurzstreckenverkehr mit steilstrahlenden Antennen möglich. Dafür geht es abends, wie zu dieser Jahreszeit üblich, rasant abwärts mit der Grenzfrequenz und 20 Meter schließt zwischen 20 und 22 Uhr UTC. 30 Meter übernimmt dann für wenige Wochen die Rolle des höchsten durchgehend offenen Bandes. Uns erwartet also eine weitere Woche, die wie geschaffen ist fürs Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören, Moin, Tschüss, Servus und 73 Gut DX. Bis zum nächsten Mal.